Wir haben seit einiger Zeit hier eine Predigtreihe über das Thema Kultur. Und wenn wir von Kultur sprechen, dann meinen wir nicht ein Festhängen an bestimmten Traditionen, so wie es manche Kirchen und Gemeinschaften pflegen. Man hat manchmal den Eindruck, dass diese Menschen dort mehr an ihre Gemeinschaft glauben, als an das, was dahinter steht. Nein, die Kultur dieser Gemeinde besteht in der unfassbaren Liebe eines Gottes, den sich kein Mensch vorstellen konnte. Denn so heißt es, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschen Herz eine Ahnung gehabt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Es gibt im Alten Testament in dem 5. Buch Mose, im Deuteronomium, gibt es ein Kapitel, das müsst ihr mal lesen, es ist das 4. Kapitel. Und da sagt so Gott so etwas: Wer hat jemals schon darüber nachgedacht, dass ein Gott aus der Ewigkeit in die Zeitlichkeit hineinkommt und sich den Menschen geoffenbart hat? Und das in der Tat ist die Kultur, von der wir leben. Die Kultur ist, dass es einen unfassbaren, wunderbaren, liebenden Gott gibt, der sich uns geoffenbart hat, der so wie wir zu Weihnachten feiern, hineingekommen ist in unsere Welt und jeden Tag jetzt und hier bei dir und bei mir ist. Diese Nähe Gottes, die rettende Liebe Jesu am Kreuz, Vergebung der Schuld, das ist unsere Kultur. Und ob wir da über Jüngerschaft reden, über Anbetung, über Evangelisation oder jetzt über Beziehungen, das hängt alles zusammen. Das sind nur Schattierungen, Farben vom weißen Licht, so wie wir 7 Farben im Spektrum unterscheiden. So gehört das alles zusammen. Der Titel meiner Predigt oder meiner Verkündigung, lieber gebrauche ich den Begriff, denn wenn wir hier stehen und etwas sagen, dann verkündigen wir etwas. Und dann reden wir nicht von etwas, was wir auswendig gelernt haben, sondern wir reden vom innersten Herzen. Und das ist das Schwere am Predigtdienst, dass er sich der Verantwortung unterwirft, aus dem innersten Herzen zu sprechen und nicht einfach irgendetwas auswendig Gelerntes daher zu sagen. Ich und du, vom Wert der Beziehung in der Bibel. Ich und du ist der Titel einer Ausarbeitung von Martin Buber Anfang des vorletzten Jahrhunderts, müssen wir jetzt hier schon mal sagen, vorletzten Jahrhunderts, um 1830 herum. Und da hat er dieses Buch geschrieben, Ich und Du. Und er hat damit deutlich gemacht, dass kein Mensch von sich aus existieren kann. Es ist das Antlitz eines göttlichen Wesens, was über mir in der Wiege geleuchtet hat. Bei mir war es meine Mutter und mein Vater. Und sie haben mich angestrahlt und haben mir zu verstehen gegeben, als kleinem gerade eben ins Leben gekommenen Wesen, du bist wichtig, du bist wertvoll, ich nehme dich an, du bist mein Kind. Und das haben wir nicht nur einmal, zweimal, zehnmal, hundert, vielleicht tausendfach, zehntausendfach erlebt. Und diese immerwährende Wiederholung, du bist wichtig für mich, haben uns zu einem Ich gemacht. Ich bin ich, weil ein Du mir gesagt hat, dass ich wertvoll bin. Ich finde, dieses Buch von Martin Buber gehört in jeden Religionsunterricht und müsste gelehrt werden. Und wir haben auch in der alten Zellgruppenleiterschulung eine Ausarbeitung darüber, wo deutlich wird, wie das auch die Basis einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft ist. Denn wenn ich mit jemandem von euch rede, dann spürt der andere sofort, geht es hier nur um eine Sache oder geht es hier um mich als Person? Und sehr oft in dieser Welt, in dieser verdinglichten Welt, in der wir jetzt leben, geht es oft eben nur noch um Sachzwänge, um Sachdinge. Hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht? Ist die Heizung angestellt? Wer macht Lobpreis? Welche Lieder singen wir? Und so weiter. Und viel Zeit geht dabei drauf. Und das Entscheidende, und da komme ich am Schluss dann drauf, denn da helfen uns die Zellgruppen, die Kleingruppen, die Gemeinschaften, die während des Alltags zusammen sind und diese Ich-Du-Beziehung bauen können, damit wir mal ein bisschen rauskommen aus den Sachzwängen in das, worauf es eigentlich ankommt. Ich möchte da nicht weiter drüber reden, sondern mich dem zweiten Teil dieses Titels zuwenden, vom Wert der Beziehung in der Bibel. Als Gerfried mich anfragte, zu diesem Thema zu predigen, und ich fühle mich da auch wirklich geehrt, dass ich das jetzt tun darf, habe ich natürlich gleich angefangen, fing der Kopf an zu rattern. Und ich möchte vielleicht die ein bisschen enttäuschen, die denken, dass ich jetzt irgendwelche Zellgruppenwerte hier darstellen werde. Nein, ich möchte zurückgehen an die wirkliche Basis. Wo kommt das eigentlich her? Was ist die Grundlage? Was hat das auf sich mit dieser Beziehung? Und da muss ich mich ganz kurz einem wichtigen Thema, nämlich der Frage, wie lesen wir die Bibel? Wie lesen wir die Schrift? Hier habe ich zum Beispiel meine wunderbare Menge-Bibel. Die erste, die bekam ich noch, ist auch egal, wann das war. Ich war damals in England und hatte meine Sachen ausgepackt und ich sehe mich da oben im Schlafzimmer von meinem Landlord in Norwich. Und dann habe ich zum ersten Mal die Bibel ausgepackt, die mir meine Mutter damals geschenkt hatte. Die hatte aber noch hier, da war das alles rot, ne? Das war die alte. Und in der habe ich so viel gelesen und so viel rumgestrichen, dass ich irgendwann gesagt habe, wenn diese Bibel verloren geht, dann würde ich 10.000 Mark dafür geben, dass ich die wiederkriege. Und dann habe ich mir gesagt, du kaufst dir eine zweite. Und dann habe ich die ganze Bibel wieder durchgelesen und alles, was ich da angestrichen hatte, habe ich hier angestrichen. Habe auf diese Weise 10.000 Mark verdient. Wie lesen wir diese Bibel? Wie gehen wir damit um? Das sind ja zuerst einmal nur Buchstaben und Worte. Wie wird aus diesen Worten Geist? So heißt es im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6. Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, der nicht ein Bund des Buchstabens ist, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und was ist dieser Geist dahinter? Da möchte ich drüber sprechen. Es gibt Menschen, die lesen die Bibel wie ein Gesetzbuch oder wie ein Rezept. Neulich sagte ein alter, wunderbarer Freund von mir, mit dem ich mich einigermaßen regelmäßig treffe, er sagte zu mir im Gespräch, ja, Wieland, ich versuche ja auch ein guter Christ zu sein. Da gibt es irgendwie so etwas wie eine vollkommen verkehrte Darstellung. Menschen denken, ich muss mich hier dran halten. Das ist ein Aspekt, aber das ist nicht der entscheidende Aspekt. Der entscheidende Aspekt, dass ich den kennengelernt habe, um den es hier eigentlich geht. Richtschnur geht schon in die bessere Richtung. Für manche ist es auch ein Orakel. Und ich habe heute Morgen tatsächlich noch das Orakel der Herrenhuter Losungen gefragt und diesen wunderbaren Vers zum Ewigkeitssonntag gefunden. Da geht es nämlich um das Ende der Zeit, Offenbarung Kapitel 7, wo die ganze Heerschar der Gläubigen aus allen Jahrtausenden sich versammelt und Gott die Ehre gibt. Aber die Bibel ist mehr als so ein Orakel. Was ist die Bibel? Komme immer näher da heran. So, ich zeige euch mal etwas. Dies ist ein Buch, das heißt 66 Liebesbriefe von Gott, von Larry Crabb. Judith, meine Tochter, die hat versucht, dieses Buch zu bekommen und im Internet, auch bei Amazon und sonst wo, nur noch ein Exemplar gefunden und musste dafür, glaube ich, 60 Euro bezahlen. Also versucht gar nicht erst, das zu bekommen. Ich hoffe, dass es trotzdem nochmal neu aufgelegt wird. Was ist das Besondere daran? Der Larry Crabb versteht es, von 1. Mose bis zur Offenbarung ein Buch zu schreiben und diese Spur der Liebe Gottes darin zu entdecken. Jedes Buch, sogar das Richterbuch oder sogar das 3. Buch Mose oder irgendwelche anderen Bücher, er schaut mit einer 3D-Brille hinter die Buchstaben und entdeckt die Liebe Gottes als treibendes Motiv. Ich sage es jetzt mal in einem Satz von mir. Die Bibel ist das Drama der Beziehung Gottes zu uns Menschen. Es ist ein Drama. Und wisst ihr was, wenn ich habe heute... Gestern habe ich noch die Rede vom Stephanus gelesen, wo er dann gesteinigt wurde. Ich habe mich dann übrigens gefragt, warum ist er nicht gekreuzigt worden? Man hätte Jesus auch steinigen können. Stimmt's? Das war nur ein paar Tage, paar Wochen, paar Monate danach. Stephanus ist gesteinigt worden. Und immer wenn ich das lese, es erwärmt mein Herz. Wisst ihr warum? Weil diese Bibel Geist und Leben ist. Sie ist Geist und Leben. Und in der Bibel lese ich von der Beziehung Gottes zu uns Menschen. Und das ist der eigentliche Aspekt. Und da werde ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Das war mein erster Punkt. Wie geschieht die Aneignung des christlichen Glaubens für mich? Wie lerne ich die Bibel kennen? Nämlich indem ich sie lese und entdecke als das Drama Gottes mit uns Menschen. Und das ist die tiefe Beziehung. Ich komme zum zweiten Punkt. Ein flüchtiger Blick in die gesamte Heilige Schrift zeigt uns. Und jetzt einfach mal Augen schließen, dann haben wir diese unglaublich dramatische Urgeschichte. An die schließt sich an die Geschichte Abrahams. Übrigens, Religionskritiker meinen ja, das Christentum wäre erfunden worden, wie alle Religionen auch. Weil der alte Ludwig Feuerbach gesagt hat, ja, die Menschen haben ihre Wünsche und Vorstellungen in den Himmel projiziert. Und das, was sie alles nicht leben konnten, das haben sie dann Gott in die Schuhe geschoben. Keiner in der Bibel, wenn man das aufrichtig liest, hat sich irgendeine Projektion oder Vorstellung gemacht. Vielmehr war es so, dass der Abraham irgendwo gesessen hat und sein Feld bestellt hat. Und auf einmal kommt eine Stimme aus dem heiteren Himmel und sagt, Abraham, du bist wichtig, ich möchte dich senden, gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich gebe dir noch keine Perspektive, die einzige ist, ich bin bei dir. Und so ist das mit den Beziehungen Gottes in der Bibel. So war es dann mit Isaak, mit Jakob, mit Josef und anderen Menschen. Vielleicht können wir uns erinnern an die Predigt von Guido vor einigen Wochen, wo er von diesem Ringkampf gesprochen hat, den Jakob hatte am Peniel, als er auf die andere Seite des Flusses ging und ein Mann, da heißt, da steht nur ein Mensch rang mit ihm und vermochte ihn nicht zu überwältigen. Und dann hieß es, du bist Israel. Denken wir an die unglaubliche Befreiungstat der hebräischen Sklaven aus der Knechtschaft, aus dem Weltreich Ägypten und ihre Erwählung zum Volk Israel. Denken wir an die intensive Zeit der ungemein persönlichen Beziehung Gottes mit seinem geliebten Volk in der Wüste. Und dann kommen die folgenden Jahrhunderte des Königtums, die nicht getrennt werden können von der Zeit der Propheten. Das ist genau eine Zeit gewesen. Und da möchte ich mal etwas sagen. Und dafür ehre ich Israel in höchstem Maße. Welches Volk, welche Nation, welche Ethnie in dieser Welt hat es je geschafft, so kritisch die eigene Biografie zu betrachten und sogar aufzuschreiben und nichts davon wegzutun? Ob das der Ehebruch von David war, ob das die Menschenopfer der Könige waren, ich brauche jetzt keinen Namen erwähnen. Wie kritisch geht Israel mit seiner eigenen Geschichte um? Hat nicht versucht, das zu redigieren oder irgendwie schön malerisch darzustellen. Dafür ehre ich Israel ungemein und danke Gott dafür. Dann kommen wir zu Jesus, sein Kommen in die Welt, sein rettendes Handeln an der gesamten Welt durch die Gemeinde, später durch dich und durch mich und schließlich die endgültige Gottesgemeinschaft in seiner ewigen Welt. Das war jetzt der ganz allgemeine kurze Überblick. Ich möchte mich, und das ist jetzt der Hauptteil meiner Verkündigung, ein paar biblischen Belegen widmen, die uns wirklich exemplarisch das darstellen, worum es in der ganzen Bibel geht. Da haben wir zum Beispiel 1. Mose Kapitel 18. Stellen wir uns das mal vor. Heiße Mittagssonne, die Sonne scheint natürlich immer dort. Deswegen lohnt es sich, nach Israel zu fahren. Noch ein bisschen Werbung. Und da sitzt Abraham, da heißt es, er saß vor seinem Zelt. Ich weiß nicht, worüber er nachdachte. Vielleicht dachte er darüber nach, langsam wird es Zeit. 24 Jahre warte ich jetzt schon auf meinen ersten Sohn. Und als er so gerade ausschaute, da war es wie eine Fata Morgana, da waren so drei Männer, heißt es. Und sie kamen immer näher, sie kamen immer näher. Irgendwann standen sie vor Abraham und sagten, wir möchten gerne bei dir einkehren. Und dann wird in wunderbarer Weise beschrieben, wie er sofort ein Böckchen, ein Schaf fertig macht. Sarah muss das dann kochen und so weiter. Und dann entspinnt sich eine Rede von Gott mit Abraham, so wie Gott auch mit uns redet. Und ich sage euch, hat in den letzten 8 Jahren meiner Odyssee viel mit mir geredet. Und das, was ich euch jetzt hier erzähle, ist ein Teil der Entdeckungen, die ich besonders in den letzten Jahren gemacht habe. Also er redet mit ihm und dann kommt es zu Sodom und Gomorra und dann sagt, ja, wahrscheinlich, es müsste eigentlich Gott gewesen sein. So stellt sich diese Stelle dar, 1. Mose 18. Das heißt nur 3 Männer, aber dann heißt es auch, dann redete der Herr zu Abraham. Übrigens war das die erste Inkarnation. Gott wird Mensch. Sprich mit Abraham. Kann mal drüber nachdenken. Und dann ringen die beiden um Sodom und Gomorra. Die zweite Geschichte steht im 28. Kapitel vom 1. Mosebuch. Gerade hat Jakob durch betrügerische Handlungen sich den Segen vom Vater ergaunert. Sein Bruder ist stinksauer, ärgerlich auf ihn, will ihn verfolgen. Die Mutter rät Jakob, du hau jetzt ab, du musst jetzt dein Vaterhaus verlassen. Und Jakob macht sich auf den Weg, dann kommt die ganze Geschichte, wo er bei Laban arbeitet. Aber auf dem Weg dorthin übernachtet er. Er nimmt sich einen Stein, legt ihn unter den Kopf und dann träumt er. Und er sieht eine Leiter und auf dieser Leiter steigen die Engel Gottes herauf und hernieder. Und am nächsten Morgen erwacht er und die Bibel berichtet dann, man muss das wörtlich mal lesen, da erschauderte Jakob bis ins tiefste Innere, denn er war Gott begegnet. Und er sagte, wenn das so ist, dann werde ich auf meiner Rückkehr hier an dieser Stelle anbeten. Ich komme jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. In 2. Mose Kapitel 3, Vers 13. Vor ein paar Wochen habe ich über die Begegnung Mose mit Gott am brennenden Dornbusch sogar gepredigt. Und da sagt Mose zu Gott, wenn ich nun aber zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und wenn sie mich dann fragen, wie heißt er denn, was soll ich ihnen dann antworten? Da sagte Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. So steht es in euren Übersetzungen. Und jetzt kommt ein echter Hammer. Wisst ihr, was da wirklich steht? Ich muss da eine kleine Einleitung zu machen. Es gibt in der deutschen Grammatik oder überhaupt bestimmte Verben, die haben eine besondere Eigenart. Man nennt sie anaklitische Verben. Ein anaklitisches Verb ist zum Beispiel, ich zerstöre. Wenn ich sage, ich zerstöre, dann wird der andere sofort sagen, ja, was zerstörst du denn? Es ist also ein Verb, was nicht für sich alleine stehen kann. Es braucht einen Zusatz. Wenn ich sage, ich laufe, dann steht der Satz für sich allein, ich laufe oder ich esse. Man kann natürlich fragen, was isst du? Aber man kann sich vorstellen, ja, der isst jetzt oder der schläft. Wenn du aber sagst, ich umarme zum Beispiel Tom, wen umarmst du? Okay, jetzt wissen wir es. Ich umarme. Dieses Verb, ich bin, hat man herausgefunden, in der althebräischen Sprache ist ein anaklitisches Verb und es kann für sich nicht alleine stehen. Es muss heißen, ich bin für dich. Also nicht erst im Neuen Testament, wo Jesus uns Abba offenbart. Abba, mein Vater, der du für mich da bist. Und im Alten Testament heißt es nur so schön, ich bin der, ich bin erhoben von allem anderen. Nein, durch die ganze Heilige Schrift hat der allmächtige Gott seine Nähe geoffenbart und für uns bereit gemacht. Er ist für mich, so darf ich im Gebet sagen, aber mein Vater, der du für mich da bist. Das ist doch ein Unterschied, ob du, sagen wir mal, auf Sylt, auf der wunderschönen Insel Sylt bist und da ist jetzt irgendwie ein Bekannter von dir, er ist steinreich, aber er hat für dich eine ganze Menge über. Und dann nimmt er dich auf sein Gut, ein riesengroßes, redgedecktes Haus direkt in Rantum am Meer, 2 Hektar großes Grundstück, wunderbar. Und er sagt, das ist meins. Dann wirst du sagen, bin ein bisschen neidisch. Aber wenn er sagen würde, das ist für dich. Von Poitin, dieser Freund, der das gesagt hatte, ich versuche ein guter Christ zu sein, er hat ein tolles Auto, ein XC90. Und ich habe natürlich dann auch wieder gestaunt. Aber wie würde ich staunen, wenn er sagen würde, Wieland, ich durfte bei dir das Handwerk der Augenoptik lernen. Du bedeutest mir so viel, ich habe so viel Geld, das ist für dich. Ist das ein Unterschied? Mit dem wäre ich gern nach Hause gefahren. Ja, ich offenbare so ein bisschen meine Liebe zu richtig starken Autos, konnte ich mir noch nie leisten. Und mittlerweile aus ökologischen Gründen würde ich es auch nicht mehr tun und ist auch nicht nötig. Ich komme zu der nächsten Stelle. Ein paar Kapitel weiter, nachdem der Herr sich Mose geoffenbart hat, ich bin für dich da, sagt er dann auch im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Und jetzt möchte ich mit euch eine Stelle lesen, die an innerer Tiefe und Dynamik nicht zu überbieten ist. Vielleicht haben die meisten von euch sie noch nie gelesen. 2. Mose, Kapitel 24, Vers 9 bis 11. Als hierauf Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten der Israeliten hinaufgestiegen waren zu diesem Berg Sinai, schauten sie den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen war wie ein Gebilde von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an hellem Glanz. Er streckte aber seine Hand nicht aus gegen die Auserwählten der Israeliten. Nein, sie schauten Gott und sie aßen und tranken. Ist das wert, der Mittelpunkt der Bibel genannt zu werden? Ist es das wert zu sagen, ich lese in Zukunft die Bibel von einer Mitte her? Die Mitte ist Christus. Er war der Fels im Alten Testament, er ist der Fels im Neuen Testament. Es ist der Gott der Beziehung, der mit uns tiefe Gemeinschaft haben möchte. Vor zwei, drei Wochen hat hier unser lieber Timon gepredigt und er erwähnte eine Erfahrung, die er gemacht hatte. Er war zu Hause, hörte irgendwie Musik und bei einem bestimmten Teil eines Liedes zuckte er zusammen und da sprach Gott auf einmal zu ihm und Gott war ganz nah bei ihm. Und er musste auf einmal anfangen zu beten, ist in sein Zimmer gegangen, hat sich aufs Bett gelegt, hat geheult, geweint. Eine halbe Stunde lang hatte er eine tiefe innere Unterredung mit Gott. Und ich habe ihn dann getroffen, draußen im Foyer und sagte zu dem Timon, ich finde das so toll, dass du von dieser Begebenheit erzählt hast. Ich habe das Gleiche erlebt. Ich habe in meinem Leben 3-mal bin ich wirklich Gott begegnet. Und das eine Mal, da saß ich bei meinem Vater damals noch im Kontaktlinsenraum, wo wir die Anpassungen machen, war Mittagspause, ich habe wahrscheinlich Bibel gelesen, ich weiß es nicht. Auf einmal kam eine Macht über mich. Und ich musste mich hinknien, ich musste weinen und heulen und beten. Und ich habe dann jemand gefragt, was soll ich damit anfangen? Dann sagte diese Person zu mir, bekenne das vor der ganzen Gemeinde. Ich habe dann jetzt in der letzten Zeit mal wieder meine alten Aufzeichnungen gelesen, meine Tagebücher und so weiter. Da merke ich, was ich für ein Typ war damals. Ich habe solche Minderwertigkeitskomplexe gehabt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Dauernd habe ich mich mit anderen verglichen. Der war schlechter als ich. Ich war schon ein bisschen besser. Aber der ist noch besser. Da möchte ich gerne hinkommen. Ich habe darunter gelitten. Das war wie ein Bandwurm in mir, der alles auffraß, was in mich reinkam. Und nachdem ich das bekannt habe vor der ganzen Gemeinde damals, ist mein Leben neu geworden. Und so ist es bis heute. Ich wünsche uns allen diese tiefe Gotteserfahrung. Jerusalem, Jerusalem, sagt Jesus, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt. Wer ist denn Jesus hier? Jesus ist eine? Ja, eine Henne, ein Hühnchen, ein Huhn. Und dieses Huhn sammelt uns unter seinen Flügeln. Was für ein Gott. Was für eine Leibwerdung, Verleiblichung Gottes für uns. Und zum Schluss Offenbarung 21, Vers 4. Er wird abwischen alle Tränen aus ihren Augen. Liebe Gemeinde, ich möchte an dieser Stelle ein Gebet sprechen. Mein herzlicher Wunsch ist für uns alle, diese Bibel ist kein Gesetzbuch, merkt es euch. Und das ist auch kein Rezeptbuch. Und man muss auch nicht auf alle Fragen eine Antwort hier drin finden, ob ich nun Pepsi-Cola oder Coca-Cola trinke. Aber du findest hier drin die entscheidenden Antworten. Und sie liegen in den Beziehungen. Und aus diesen Beziehungen kannst du lernen. Und dann merkst du, du bist ein Teil von diesen Beziehungen. Bevor ich das jetzt... Ich bin auch bald im Abschluss. Ich möchte mit uns allen beten. Lass uns mal alle unsere Augen schließen für einen Moment. Wir schließen alle unsere Augen. Herr, und ich bitte jetzt für unsere Gemeinde hier an dieser Stelle. So wie du mir begegnet bist, so wie du Jakob begegnet bist, wie du Abraham begegnet bist, wie du den Jüngern begegnet bist, wie du der ganzen Gemeinde in der Apostelgeschichte und in der Kirchengeschichte persönlich begegnet bist, ich bitte dich, wir möchten daran anknüpfen, ich suche dich. Und ich bitte dich jetzt für alle meine lieben Geschwister hier, die mit sich ringen, die manche Dinge nicht verstehen können, die irritiert sind von manchen Dingen in der Bibel, die sie nicht nachvollziehen können. Führe sie in deine Königskammer. Gib ihnen eine tiefe Sehnsucht. Und ich glaube, wenn wir Sehnsucht nach dir haben, oh Herr, dann wirst du unsere Sehnsucht stillen. Dann wirst du kommen und dann wirst du uns berühren mit deinem himmlischen Zauberstab, mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Liebe. Darum bitte ich. Amen. Ich komme zum vierten Punkt und will ganz kurz eine Folgerung aus dem ziehen, was ich jetzt gesagt habe. Wenn das so ist, wenn die Bibel wirklich eine Mitte hat, von der ich aus Dinge sehen kann. Das ist wie mit so konzentrischen Kreisen. Ja? Von der Mitte ausgehend kann ich dann einen Blick werfen und überlegen, wie ist das und das. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du ja mal Menschen ansprechen, die dir manche Dinge erklären können. Aber so ist es. Die Liebe Gottes erreicht uns in jedem Buch, möchte uns in jedem Buch begleiten. Wenn das nämlich so ist, ja, ich lese es mal so vor. Die Anerkenntnis der Zentralität des Beziehungsaspekts in der Bibel hat entscheidende Folgen für meine Gottesgemeinschaft und für mein Verständnis der Heiligen Schrift. Denn ich als Mensch merke auf einmal, ich bin nicht unbeteiligt in diesem Drama. Da steht zwar etwas über Abraham und über Jakob und Josef und über Petrus und Stephanus, aber das ist nicht einfach nur eine Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die mich bedrängt, die auf mich zukommt und mich fragt, Wieland, was würdest du machen, wenn auf einmal hier alle Welt Steine auf dich wirft oder dich anklagt für deinen Glauben an Jesus Christus? Wie würdest du reagieren? Die Anfrage an Stephanus damals wird zu meiner. Wenn Demas die Welt lieb gewonnen hat, dann frage ich mich, ich möchte die Welt nicht lieb gewinnen, denn ich möchte mich an dich halten. Alle Beziehungen, von denen die Bibel uns berichtet, werden zu Beziehungen, die uns angehen. Die Schrift enthält einen unermesslichen Schatz an Orientierungshilfen für göttliche Charakterbildung, Persönlichkeitsentwicklung und für das praktische Leben miteinander. Der zweite Punkt zu diesem vierten. Ja, ich entdecke in der Schrift Verordnungen, Gebote und Anleitungen. Diese sind aber nicht das zentrale Anliegen. Zuerst geht es um deine persönliche Gottesgemeinschaft, um Begegnung mit unserem Vater im Himmel und um die Nachfolge Jesu in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du in dieser tiefen Verbindung mit Jesus, mit dem Vater lebst, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann kannst du die Gebote Gottes halten. Versuch es nicht ohne dem. Du scheiterst. Und versuche nicht, die Bibel zu verstehen, ohne deine tiefe Liebesbeziehung zu Jesus. Du wirst immer wieder scheitern. Die Bibel offenbart sich nur dem, der aus ihrer Mitte heraus lebt und der die umwandelnde Kraft der Gnade Jesu entdeckt hat. Ich möchte jetzt zum letzten Punkt kommen. Was bedeutet das praktisch für unsere Gemeinde? Denn mich haben Leute gefragt, ja, ist da auch was für unsere Zellgruppen dabei? Wir brauchen so ein bisschen Hilfe und wie und was. Ich hoffe, mit dem, was ich jetzt gesagt habe, schon beigetragen zu haben für dieses Verständnis der Wichtigkeit der persönlichen Gemeinschaft. Denn wenn wir mit dem Vater im Himmel leben, in ganz persönlicher Beziehung, dann hat das eine Auswirkung auf mich im praktischen Leben. Dann kann ich dem Nächsten, meinem Nächsten, egal ob ich an der Kasse im Supermarkt stehe und die Menschen, die dort schön eingekauft haben und für die das purer Stress gewesen ist, anstatt dankbar zu sein, dass sie überhaupt ihren Korb voll haben und voll gekriegt haben, dann kann ich für sie einfach beten, ein Stoßgebet. Heute Morgen, als ich mit dem Fahrrad oben an der Haltestelle vorbeifuhr, saß ein alter Mann irgendwie auch so mit seinem langen Bart, der saß da bei dieser Kälte. Ich weiß nicht, es sah nicht so aus, als ob er auf den Bus gewartet hätte. Oder gestern Abend fuhr ich durch die Innenstadt, hat jemand regelrecht ein Bett aufgebaut unter dem Tunnel von der, ja, am Emil-Groß-Platz, ist auch egal. Und da verbringt dieser Mensch seine Nacht und dann, wir können diese Menschen segnen, wo immer sie sind. Denn wir sind doch angetan durch die Liebe Gottes und wir gehen durch diesen Alltag in dieser Gnade der Liebe und die betrifft meine persönlichen Beziehungen. Kriegen wir dieses letzte Bild noch da oben drauf? Was bedeutet das praktisch für unsere Gemeinde? Also vom Segen des persönlichen Lebens in Beziehung. Oh, das ist ganz toll. Vielen Dank. Ja, das ist aus unserer alten Zellgruppenleiterschulung. Ich habe das ein bisschen zurechtgestrickt und ein bisschen auch gekürzt. Vom Segen des persönlichen Lebens in Beziehungen. Einmal Ermöglichung von neutestamentlicher Gemeinschaft, Koinonia, echte Verbindung von Herz zu Herz. Dann weiter, Leben in praktischer Jüngerschaft. Wir sind da wie lebendige Steine und die werden zusammengeschichtet und da bin ich in Beziehung zu anderen. Das kann ich durch Jesus Christus, der in mir lebt. Authentisches Leben. Wenn Israel es vermochte, ihre ganze Geschichte so lückenlos aufzuarbeiten und damit der ganzen Welt zu sagen, ja, so sind wir gewesen, dann können wir das auch, ehrlich, mit Stärken und auch mit unseren Schwächen. Wir können in unseren kleinen Gruppen geistliche Gaben natürlich entwickeln und ausüben. Was ganz Wichtiges ist für mich damals gewesen, als wir hier in der Gemeinde so die Wichtigkeit der kleinen Gruppen herausgestellt haben und gesagt haben, da geschieht eigentlich das, worum es letzten Endes geht. Kein Mensch kann mehr sagen, so jetzt ist der Gottesdienst zu Ende, ich gehe jetzt raus und jetzt beginnt mein privates Leben. So denken und so fühlen viele, die am Sonntagmorgen zu einer Kirche gehen. Das geht nicht mehr. Die Überwindung der Trennung von Privat und Gemeinde kann dadurch geschehen. Wir müssen dann auch nicht mehr sagen, zuerst komme ich und meine Frau. Dann kommen meine Frau und ich und die Kinder. Dann kommt unsere Verwandtschaft. Dann kommt vielleicht die Nachbarschaft. Und dann kommt irgendwann die Gemeinde. Nein, das geht nicht. Das gehört alles zusammen. Du bist für die Menschen da, mit denen dich Jesus Christus gerade zusammengestellt. Wenn du mit deiner Frau bist, dann ist deine Frau jetzt wichtig, natürlich, mit den Kindern genauso. Aber wenn du am Arbeitsplatz stehst, dann ist in dem Moment dein Mitarbeiter oder der Mensch, mit dem du in Beziehung bist, das Allerwichtigste. Menschen können gewonnen werden auf ganz natürliche Art. Ja, vielen Dank für die Technik. Ich möchte jetzt einfach zum Schluss kommen und sagen, ich staune über das Wort Gottes. Ich staune über meinen wunderbaren Gott. Er ist mein Gott geworden und er ist dein Gott. Und er hat eine sehr sensible, nicht immer so klar verständliche, aber eine tiefgehende Geschichte mit den Menschen. Bedenken wir, hier drin stehen Geschichten aus den letzten 3000 Jahren. Such mal ein antikes Buch, was es schafft, so modern rüberzukommen. Ich wünsche euch und uns allen diese tiefe Liebe des Vaters. Abba. Vater, ich bitte dich jetzt, danke für Lobpreisteam, ich bitte dich um ganz tiefe Beziehungen, um Abba-Beziehungen, wie du, o Herr Jesus, uns vorgelebt hast. Wir können sagen, Abba, lieber Vater, uns ist vergeben worden und wir sind wirklich geliebt. Wir brauchen nicht versuchen, gute Menschen zu sein. Wir sind es durch dich, weil du in uns lebst. Stärke uns alle, stärke unsere Zellgruppen, stärke unsere Zellgruppenleiter, die Bezirksleiter, die mit diesen Dingen ganz praktisch umgehen und immer wieder neu überlegen. Was will Gott in unserer Mitte tun? Ich danke dir. Du gibst viel Fantasie und Kreativität. Ich lobe und ich preise dich.